Guten Morgen miteinander. Ich weiss nicht, aus was für einer Woche du gerade kommst, wo du herkommst, wie es dir geht und wie das für dich tönt, zu hören, Gott sieht dich. Ist das eher etwas, das gut ist, dass Gott dich sieht, das dich ermutigt? Oder ist das eher etwas, das bedrohlich wirkt? Gott sieht, was ich mache, Gott sieht mich. Ja, heute, wenn wir das ein bisschen anschauen, Gott sieht dich oder Gott sieht mich. Und ich weiss nicht, es gibt manchmal so gewisse Erinnerungen an die Kindheit, wo man gehört hat, pass auf, was du machst, Gott sieht alles, was du machst. Und ja, für mich war das früher etwas eher Bedrohliches, zu wissen, dass Gott alles sieht. Oder so das Gefühl von, er kontrolliert jede von meiner Handlungen, er schaut ganz genau, mache ich es richtig, mache ich es falsch. Und das ist so ein Aspekt, wie Gott uns sehen kann oder wie wir das wahrnehmen können, wie Gott uns sieht. Mir kommt so vor, als wäre heutzutage sehr eine grosse Sehnsucht danach, um gesehen zu werden. Es geht überall immer wieder darum, wie kann ich mich darstellen, wie kann ich mich präsentieren, wie kann ich machen, dass Leute mich sehen oder wie kann ich wahrgenommen werden. Überall kann man sich überlegen, wie komme ich noch mehr Likes über, wie komme ich noch mehr Follower über. Ich kann überall meine Meinung dazu abgeben, ich bin wichtig, ich will gesehen werden, ich will gehört werden. Ja, ich habe das Gefühl, es ist sehr eine grosse Sehnsucht herum, dass man eben gesehen wird, dass man irgendwie wahrgenommen wird von den anderen um einen herum, dass es eine Reaktion gibt auf einem selber. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist gleichzeitig auch eine grosse Einsamkeit herum. Obwohl man auf vielen Arten und auf vielen Ebenen kann sehen und wahrgenommen werden kann, höre ich gleich immer wieder von Leuten, die einsam sind oder die nicht wirklich in der Tiefe wahrgenommen werden. Es ist etwas Schnelles, etwas Oberflächliches. Heute ist es so, morgen ist es schon wieder anders. Aber so das wirkliche Sehen und wahrgenommen werden, was auch tief in einem hinein abgeht oder los ist, das ist gleich etwas, das fehlt. Und wie schnell kann das gesehen werden auch umschlagen in etwas Negatives, wo plötzlich alle einem eben sehen und alle mit dem Finger auf einem zeigen und alle einem verurteilen, wo das Positive von dem wahrgenommen werden plötzlich so ist, dass man lieber würde im Erdboden versinken. Aber das ist dann auch wieder nicht mehr möglich, weil man eben gesehen wird. Und wie schnell kann man auch etwas sehen und eben sofort seine Meinung dazu abgeben? Heute ist es so schnell möglich, seine Meinung zu etwas abzugeben. Man muss sich nicht gross auf den Weg machen, Fakten klären, hinter Kulissen schauen, nachfragen, wie ist es denn wirklich gewesen und wie ist es wirklich gelaufen und was ist wirklich die Motivation gewesen. So schnell kann man einfach etwas sehen und seine Meinung abgeben und ein Urteil abgeben. Ja, wie schnell tun auch wir persönlich vielleicht etwas beurteilen oder verurteilen oder unsere Meinung über etwas bilden und überlegen uns vielleicht gar nicht, Moment mal, wie ist das überhaupt entstanden? Woher kommt das? Wie ist das genau gewesen? Schnell mal sind die Emotionen hoch und in den Emotionen hinein reagiert man und bildet sich ein Urteil. Und dann beschäftigt mich auch immer wieder die Frage, ja, wie sieht denn Gott das Ganze? Oder wie sieht er die Situationen, wo mir begegnet oder wo mir drinnen stehen? Was ist etwas, wo er könnte, gefällt mir drucken? Und was ist etwas, wo er würde sagen, oh nein, das gefällt mir nicht? Was ist seine Perspektive in dem hinein? Genau, und so gibt es auch in der Bibel ganz viele Menschen, es gibt Personen, wo wir gerade Geschichten dazu im Kopf haben, wo wir vielleicht denken, ja, so und so ist es gewesen, so und so ist es abgelaufen, das ist gut gewesen, das ist schlecht gewesen. Und da ist mir ein Beispiel begegnet, jetzt in der Vorbereitung für die Predigt, wo mir eben genau zu diesem Thema irgendwie nahe gegangen ist. Wo es auch darum geht, gesehen zu werden. Und man könnte meinen, so von außen, ja, das ist eigentlich nicht so eine bedeutende Begebenheit gewesen, das ist einfach so eine Randgeschichte. Aber irgendwie hat es mich fasziniert und ich würde euch gerne ein bisschen die Geschichte mitnehmen heute Morgen. Und ich möchte euch gerne jetzt einen Text vorlesen aus Genesis 16. Ich habe es da nach vorne. Könnt ihr gerne mitlesen. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi, denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Bered. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Wir haben hier Hagar, die hier in dieser Geschichte vorkommt, in dieser grossen Geschichte, die wir alle kennen, von Abraham und Sarah. Und ich denke, sie war einfach eine Sklavin gewesen. Eine ganz einfache Sklavin. Und wahrscheinlich war ihr Weg ziemlich vorgegeben gewesen. So läuft dein Leben ab, du bist da Sklavin bei dieser Sarai. Du machst einfach, was sie sagt, das ist dein Platz, da gehörst du hin. Und jetzt wird sie plötzlich ins Licht gerückt. Plötzlich wird sie zu einer Art wie Hoffnungsträgerin für Abraham und für Sarai. Und was jetzt da nicht erwähnt wird, aber was vorher gespielt hat, der Abraham und Sarai haben eigentlich ein Versprechen gehabt von Gott, dass sie einen Sohn werden bekommen. Also das war das Versprechen von Gott, das gestanden ist. Aber sie haben irgendwie das Gefühl gehabt, sie müssen da selber etwas mithelfen, weil das irgendwie zu wenig schnell geht oder es hat sich noch nichts von dem gezeigt. Und da ist Sarai auf die Idee gekommen, ich könnte ja Hagar am Abraham geben, damit ich durch sie ein Kind haben kann. Und für uns heutzutage klingt das recht straub, dass man das einfach so machen kann. Aber ich denke, da ist das eine Seite gewesen, dass wenn jemand kein Kind bekommen hat, dass man wie stellvertretend durch jemand anderes zu Nachkommen hat können kommen. Und ja, für Hagar ist das sicher auch in dem Sinn wie vielleicht eine Chance gewesen, um endlich gesehen zu werden. Sie ist endlich aus ihrer Sklavenposition wie eine Art ein bisschen rausgehoben worden, durch das, dass sie jetzt die war, die das Kind überkommt. Und sie ist einfach ein Mensch, sie nützt das wie aus. Sie sieht, ah, jetzt habe ich endlich da etwas Spezielles. Und sie nützt das wie aus und sie fängt an, sich gegen Sarai frech vielleicht zu verhalten oder einfach ihren Witz spüren zu geben, dass sie jetzt schwanger ist und Sarai nicht. Ja, und Sarah ist auch ein Mensch und zu dem Mann ist sie noch eine Herrin. Und sie fängt an, Hagar schlecht zu behandeln. Das ist ihre Reaktion. Sie will das wieder wegtun, sie ist eifersüchtig, sie will selber die Aufmerksamkeit, die Stellung, die ihr gebührt. Und sie behandelt Hagar so, dass sie Hagar irgendwann entscheidet, jetzt gehe ich, das ist mir zu viel, das halte ich nicht mehr aus. Und sie läuft davon. Und ich denke auch in selber einer Zeit, wenn du als Frau irgendwo alleine davon gelaufen bist, ja, hast du nicht so gute Überlebenschancen gehabt oder irgendwie Chancen, etwas, dir ein Leben irgendwie aufzubauen. Und sie läuft davon und sie ist irgendwann in der Wüste. Und wir wissen dann sonst nichts über Hagar, wir wissen nicht genau, woher das sie gekommen ist. Wir wissen auch nicht genau, was sie geglaubt hat, was sie für eine Einstellung gehabt hat. Aber sie ist jetzt dort vorgelaufen und sie ist jetzt alleine in der Wüste, schwanger. Und dann steht dort, da fand sie der Engel des Herrn in der Wüste. Und wenn von Engel des Herrn redest, dann geht man meistens davon aus, dass das nicht ein Engel, ich sage jetzt ein typischer Engel war, sondern dass das eine Form war, wie Gott in Erscheinung getreten ist auf der Erde. Also kann man wieder davon ausgehen, Gott ist ihr wirklich persönlich begegnet dort in der Wüste und hat sie angesprochen. Und ich denke nicht, also, dass Hagar irgendwie mit so einer Begegnung gerechnet hätte. Also sie ist jetzt davon gelaufen, sie hat das hinter sich gelassen und plötzlich wird sie mitten in der Wüste angesprochen. Und es ist ja noch lustig, wie reagiert sie. Sie hätte ja irgendwie können sagen, wer bist du? Was machst du da? Aber die Frage ist an sie gestellt worden. Hagar, woher kommst du? Wohin gehst du? Sie ist nicht gekommen, was fällt dir eigentlich ein, davon zu laufen? Was fällt dir, wie hast du Sarah behandelt? Es ist einfach die Frage, woher kommst du? Wohin gehst du? Und Hagar sagt ganz einfach, ja, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin. Und so die Reaktion habe ich so gedacht, ich glaube, wenn sie gewusst hätte, wer vor ihr steht, hätte sie wahrscheinlich nicht so reagiert. Dann wäre sie vielleicht auf die Knie gefallen oder hätte Gott angebetet oder hätte sonst irgendwie nicht gewusst, was sagen. Aber sie sagt ganz einfach, ja, ich bin meiner Herrin davon gelaufen. Hat wahrscheinlich gedacht, das ist irgendwie eine normale Person, die mir da begegnet. Und dann, eben, Gott begegnet ihr nicht vorwurfsvoll, er tut überhaupt nicht grosses Urteil darüber sprechen, was passiert ist. Er sagt ihr einfach, gang zurück. Gang wieder zurück. Ich habe deinen Hilferuf gehört. Und du wirst ein Kind bekommen und gang wieder zurück, wo du hergekommen bist. Er sagt ihr das und er sagt ihr aber auch, dass sie einen Haufen Nachkommen bekommen wird. Also sie kommt ein riesiges Versprechen über. Ein riesiges Versprechen, das eigentlich fast gleichzusetzen ist mit dem, was Abraham bekommen hat, dass er einen Haufen Nachkommen wird bekommen, obwohl sie überhaupt nicht wichtig war in dieser Geschichte. Ich habe mich gefragt, wieso ist Gott dieser Hagar nachgegangen? Wieso ist er ihr in der Wüste aus der begegnet? Sie hat weder das gesucht, noch hat sie das irgendwie, ist sie besonders heilig oder irgendetwas gewesen. Gott hat einfach, ist ihr in der Wüste begegnet. Er hat sie gefunden, er hat sie gesucht und gefunden und hat ihr so ein riesiges Versprechen gegeben. Und da plötzlich hat Hagar wie gemerkt, dass das etwas Spezielles ist. Da hat es wie eine Veränderung gegeben in ihrem Leben. Gott hat sie nicht nur gesehen, sie gibt ihm nachher den Namen, du bist der Gott, der mich sieht, sondern hat sie auch gehört, hat sie erhört und hat ihr eben den Sohn geschenkt und die Nachkommen. Er hat ihren Hilferuf gehört, ihre Not gesehen und hat auf das reagiert. Jetzt ist es aber nicht einfach so gewesen, dass er gesagt hat, ja du arme Hagar, du wirst einen Sohn bekommen, ganz viel Nachkommen, du bist so schlecht behandelt worden, jetzt wird alles besser. Nein, er hat sie wieder zurückgeschickt. Sie hat wieder zurück dort hin müssen, wo sie hergekommen ist, wo sie schlecht behandelt worden ist, wo man eifersüchtig war auf sie, wo sie nur eine Sklavin war. Sie hat wieder zurück dort hin müssen. Und ich habe mich auch gefragt, wieso hat Gott sie wieder zurückgeschickt? Er hat ja genau gewusst, dass sie wahrscheinlich nochmal durchs Gleiche durch muss gehen. Aber er hat ihr das zugemutet. Er hat ihr das zugemutet, dass sie nochmal muss vielleicht das Gleiche erleiden, dass sie nochmal schlecht behandelt werden muss. Und das war irgendwo durch das, was er von ihr verlangt hat. Aber er hat ihr gleichzeitig zugesagt, dass er sie sieht, dass er sie hört und dass er einen Plan hat für sie und ein Versprechen hat für sie. Und wenn wir weiter in der Bibel lesen, es steht an dieser Stelle nicht, was Hagar gemacht hat, aber wenn wir weiter lesen, dann sehen wir, dass sie tatsächlich zurückgegangen ist. Und wir wissen nicht, wie es ihr gegangen ist, aber wir sehen, was Jahre später passiert ist. Und das möchte ich gerne auch nochmal lesen. Genau, und mittlerweile ist eben, hat auch Sarah dann, ist sie schwanger geworden, doch noch. Und dort setzt jetzt die Geschichte wieder ein. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaak. 8 Tage nach der Geburt beschnitt Abraham Isaak, wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn geboren. Isaak wuchs heran und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. Sarah aber beobachtete, wie Ismael, der Sohn von Abraham und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar, sich über Isaak lustig machte. Da forderte sie Abraham auf: Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismael war schließlich auch sein Sohn. Gott aber sprach zu Abraham: Ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Doch ich werde auch aus Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern. Dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließen sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. »Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt«, seufzte sie und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu: Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halte ihn fest an der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Gott Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau. Also Hagar, ihre Geschichte ist noch nicht fertig. Sie hat zurück können, ihr Sohn ist geboren, sie ist aufgewachsen in dieser Familie und erst viel später hat Sarah dann doch noch ein Kind bekommen. Und jetzt passiert wieder genau das Gleiche. Irgendwie war das einfach nicht gut mit diesen zwei Frauen. Da war eine Eifersucht herum, die eigentlich wahrscheinlich von Gott nicht so gedacht wäre. Wenn sie, Sarah und Abraham, auf das Versprechen gesetzt hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Aber dadurch, dass sie selber da irgendetwas geküchelt haben, ist da ja, eben wie die Nebengeschichte entstanden. Und es kommt so weit, dass der Abraham die zwei vertreibt, Hagar und den Ismael. Und es ist schon auch brutal, dass er einfach, eigentlich will er gar nicht, aber seine Frau sagt doch, jag die fort, das ist die nehmen unser Erbe weg. Und schlussendlich gibt Gott ihm so wie Zustimmung zu dem, dass er sie fortjagen soll. Und sie kommen ein bisschen zu essen, ein bisschen zu trinken und werden in die Wüste entlassen. Ja, man wird zum zweiten Mal, wird Hagar einfach verlassen. Das erste Mal entscheidet sie sich selber und das zweite Mal wird sie ausgestoßen und ist jetzt allein in dieser Wüste. Und auch sie erinnert sich irgendwie nicht mehr an das Versprechen in dem Moment, wo Gott ihr gegeben hat. Sie ist verzweifelt, sie glaubt, dass ihr Sohn wird sterben. Und einmal mehr findet Gott sie in der Wüste. Er findet sie, ein Engel redet zu ihr, öffnet ihr die Augen, dass sie das Wasser sieht, das dort ist. Sie hat das nicht gesehen. Und so können sie überleben. Es fasziniert mich, wie Gott sich um Hagar gekümmert hat. Um eine Nebenfigur, die irgendwie in die Geschichte reingekommen ist. Und dass er nicht nur einfach auf sein Volk geschaut hat, seine Auserwählten, sondern auch die, die irgendwie noch nebenzu dabei waren, die gar nicht im Mittelpunkt stehen, auf die hat Gott geschaut und für die hat er etwas parat gehabt. Und die Zusagen, die Gott der Hagar gegeben hat, die haben ihr geholfen, um weitergehen zu können. Sie haben ihr Kraft gegeben, um zurückzugehen an den Ort, wo sie es nicht gut hatte. Sie haben ihr Kraft gegeben, um weiterleben mit ihrem Sohn. Und es ist schlussendlich ein grosses Volk auch durch sie entstanden. Und so gibt es in der Bibel noch verschiedene Menschen, die irgendwie am Rand stehen, die vielleicht nicht die Auserwählten sind, die nicht die sind, wo man denkt, das sind jetzt die, die Gott fördert, die er unterstützt, die er segnet. Wo man vielleicht sogar denkt, ja, wie kommen die überhaupt dazu, da Anteil zu haben? Aber Gott sieht die Menschen. Er hat auch Bartimäus am Strassenrand gesehen, einen Blinden, einen Armen, den niemand beachtet hat. Er hat sie gesehen, er hat sie gesehen und er hat ihre Not gesehen und gehört und ist eingeschritten. Und das hat mir wieder so wie ein neues Bild davon gegeben, wie Gott uns sieht. Ja, er sieht uns, er sieht alles, was wir machen, er sieht unser Gutes, er sieht unser Schlechtes, er sieht unsere Stärken, unsere Schwächen, er sieht unsere ganze Sünde. Aber ich stelle mir vor, dass er uns vielleicht oft auch einfach fragt, Esther, woher kommst du und wo gehst du hin? Wo bist du auf deinem Weg unterwegs? Bevor er irgendetwas sagt oder irgendetwas auffordert oder macht, fragt er einfach, wo kommst du her und wo gehst du hin? So ein Zeichen von, ich sehe dich, du bist da vor mir. Und nicht im Sinn von, oh du, was hast du jetzt schon wieder alles gemacht und wo gehst du jetzt wieder hin, was hast du schon wieder vor? Ist das gut, ist das nicht gut? Er sieht uns. Und ihr kennt sicher die Verse aus Jeremia 29, die ich gerne vorlesen möchte. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und eben Hagar hat nicht einmal suchen müssen, er hat sie sogar so gefunden. Also vielleicht kennt ihr das manchmal auch, dass ihr irgendwie gar nicht mögt Gott suchen. Oder dass ihr irgendwie gar nicht mögt euch in seine Nähe begeben. Aber sogar dann findet er uns noch. Und er hat die Gedanken über uns, die Gedanken vom Frieden, von der Hoffnung. Und er möchte uns segnen. Manchmal tut er uns wieder an einen Ort zurück oder sagt, du bleibst jetzt da, auch wenn es da nicht schön ist und wenn es da unangenehm ist. Gibt es aus irgendwelchen Gründen die Möglichkeit, dass wir halt an dem Ort bleiben müssen oder dass nicht alles so sich sofort verändert. Aber es ist gleich wahr, dass er die guten Pläne über unserem Leben hat. Und es ist für mich so tröstlich zu sehen, wie er der Hagar wieder nachgegangen ist. Er ist ihr das erste Mal nachgegangen, wo sie selber entschieden hat, wegzulaufen. Und auch das zweite Mal, wo sie weggeschickt wurde, ist er ihr wieder nachgegangen. Er hat sein Versprechen wiederholt und bestärkt. Ja, und so möchte ich das einfach für uns als Ermutigung auch sagen. Dort, wo du vielleicht im Moment denkst, bist an einem Ort, wo du nicht sein willst, oder in einer Situation, wo du nicht sein willst, oder wo du dich verlassen und allein fühlst, oder eben das Gefühl hast, mich sieht niemand. Oder du machst einen Haufen Anstrengungen und bist gleich nicht dort, wo du sein willst. Oder es zeigen alle mit dem Finger auf dich, je nachdem, wo du bist, aber Gott sieht dich. Und er sieht dich nicht mit strafenden Augen, sondern er sieht dich mit den Augen von Jeremia 29. Und es wird nachher ein Instrumentalstück geben und nehmt euch doch Zeit, einfach euch dem bewusst zu werden, dass Gott euch sieht. Und dort, wo er merkt, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wahrgenommen, ich fühle mich allein, dass er dort einfach wie neu Gott fragen könnt, gib du mir einen neuen Blick von dir auf mich. Zeig mir, was deine Gedanken sind über mir. Was sind deine Pläne? Und vielleicht hat er euch auch schon mal etwas versprochen oder hat euch eine Verheißung für euer Leben. Dann bittet ihn, dass er euch an das erinnert. Oder bittet ihn darum, dass er neu zu euch reden kann, wie er euer Leben sieht, was seine guten Pläne und seine Gedanken sind, inmitten von dieser Situation, in der ihr jetzt gerade schon drin steht. Und ich würde gerne noch beten. Und nachher haben wir Zeit, um einfach noch ein bisschen diesen Gedanken anzugehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns hört. Dass du ein Gott bist, der nicht fern ist, aber auch ein Gott bist, der trotz seiner Gerechtigkeit immer wieder Schritt auf uns zugeht, uns immer wieder sucht, uns immer wieder begegnet. Dass wir uns nicht anstrengen müssen, um von dir gesehen zu werden, sondern dass du uns siehst und dass du die guten Gedanken über unser Leben hast. Und ich bitte dich gerade auch für die Momente, wo wir ja, vielleicht auch von dir wieder zurückgeschickt werden an einen Ort, wo wir eigentlich nicht sein wollen oder noch länger aushalten an einem Ort, wo wir nicht sein wollen, dass du uns dort immer wieder begegnest mit deinen Versprechen, mit deinen Zusagen, dass du uns Glauben schenkst, an dem festzuhalten und das wirklich als Wahrheit für unser Leben zu nehmen und mit dieser Kraft nachher wieder weiterzugehen. Und danke dir, dass du treu bist, dass du deine Versprechen nicht brichst, dass du deine Versprechen nicht vergissest, dass du uns nicht vergissest, sondern dass du das, was du dir vorgenommen hast, auch wirst umsetzen. Und ich danke dir, dass wir dürfen deine geliebten Kinder sein und ja, wir möchten dir nachfolgen, wir möchten sehen, was du mit uns vorhast, wir möchten dir nachgehen, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Thank you.
So, guten Tag miteinander. Also das Papier Plus dankt uns ganz herzlich für eine vielseitige Geschichtenabend vom 28. Januar und für einen Vortrag im letzten Jugend- und Sportleiterkurs hat es gute Rückmeldungen gegeben und eine neue Einladung für das Jahr 2023. Das geht jetzt schon 12 Jahre so und ich glaube, das ist sicher ein Grund zum Danken. Und dann habe ich noch zwei Fürbitteanliegen. Ich habe die 8. Geschichtenwoche für Ipsach fertig geschrieben. Ich mache mich jetzt dann als Auswendiglehrer. Und vom 8. bis am 13. März geht es dann wieder los mit Spielen, Singen und Erzählen. Und da freue ich mich sehr. Und dann hat im letzten Dezember das Telefon geläutet und eine Juristin war dran und hat gesagt, sie suche einen Seelsorger für das regionale Leistungszentrum für Kunstturner in der Region Bern. Und dabei sei im Vorstand mein Name gefallen. Und dann habe ich dann gefragt, ob sie dann nur die Telefonnummer im Interventionsschema wählen oder ob ich dann auch dürfe besuchen und präsent sein. Und dann haben sie gemeint, ja, sie wollte dann schon, dass ich präsent bin. Sollte sein. Also das wäre ein ähnliches Mandat wie am Bundesamt für Sport. Und so sollte ich dann Mitte März etwa mit dem Besuchsdienst anfangen und im Juli hätte ich dann die ersten Vorträge vor den Trainern und den Eltern. Und die Idee wäre dann, dass das etwa so lange ging, bis ich pensioniert wäre. Also in den nächsten 6-7 Jahren. Und das wäre doch eigentlich toll. Das wäre eigentlich mein Fürbitteanliegen, das passiert doch eigentlich selten. Aber es sind tolle Leute dort und das würde mir schon gefallen. Da würde ich danke vielmals für alles mittragen, fürs Danken und für die Fürbittegebet. Und ich freue mich jetzt schon auf den Gemeinschaftsnachmittag vom nächsten Donnerstag. Ich habe die Andacht vorbereitet. Wir singen dann wieder miteinander, wir beten, wir trinken Kaffee. Und der Paula Blösch hat ganz sicher ein spannendes Quiz zusammengestellt. Danke vielmals.
Also, ich war gestern im Bellrief, nachher war es so der schöne Sternenhimmel. Gewesen, und es ist mir auch vorgekommen, wie etwas Eindrückliches, was bleibt. Und zudem habe ich mir überlegt, was zählt in der heutigen Zeit? Ist es Erfolg, Olympiamedaille, oder ist es Reise, Freizeit, Bloggerin, Influencerin? Was ist eigentlich die Zeit, in der wir unser Leben füllen? Und zudem hat der Adi auch in seinem Text aus dem Prediger 9,11 geschrieben, den Vers, den möchte ich jetzt vorlesen. Was bleibt in unserem Leben? Ferner sei es unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg, auch nicht die Weisen das Brot, auch nicht die Verständigen den Reichtum und auch nicht die Kenntnis reichen die Beliebtheit, sondern Zeit und Geschick trifft sie alle. Gerade in der heutigen Zeit denkt es mir, was können wir machen? Wir können beten und einfach für das Gute einstehen. Und jetzt noch ein paar Gebetsanliegen für Adi. Und wir denken, wir machen es so, dass wir 2 Minuten still sind und die Sachen, die ich vorher gelesen habe, schnell zusammenfassen. Das war die Geschichtenwoche vom 8. bis 13. März in Ipsach, was er immer macht. Dort muss er vor allem eben die Geschichte auswendig lernen und sein Team bei guter Laune halten. Und nachher werde ich eben den neuen Auftrag als Seelsorgezentrum im Leistungszentrum in Bern von den Kunstturner, den er auch schon in Macklingen macht.
Ja, 23 Jahre.
Und da können wir ja noch für seine Familie beten, über Sandra und seine Töchter. Und als letztes noch danke für das Papier Plus, die Geschichte aber, vom 28. Januar, die ein guter Erfolg ist und auch an die Zukunft von Papier Plus können wir denken. Ich mache den Schluss. Ich habe keine Uhr, 2 Minuten gesehen. Wir den. Danke, dass du uns führst für die Geschichte von Abraham und Sarah, dass du uns immer zu uns redest. Danke für deine Herrlichkeit, dass deine Sterne leuchten, egal was ist. Danke, dass du den Adi führst auf seinem Weg und ihn begleitest. Amen.
Wir kommen zum Abschluss des Gottesdienstes. Noch ein paar Informationen. Ich tue euch ganz fest die Kollekte ans Herz legen. Körbchen könnt ihr durchgeben. Könnt auch mit Wind einzahlen. Merci vielmals für alles, was ihr einlegt. Merci vielmals für das Mitbeten in der vergangenen Gebetswoche, die jetzt fertig ist. Gebet sind sehr nötig im Moment und es ist gut, wenn man alle zusammen vor Gott einstehen kann. Wir beten jetzt auch noch für eine Bezirksrat in Momirei, die in Röttretten ist, noch bis heute Nachmittag um 2, dass sie wirklich dürfen, geführt sein, dass sie dürfen Gottes Wirken hören und erleben und dass sie dürfen weise Entscheidungen treffen. Dann könnt ihr euch anmelden für die Gemeindeferien. 23. September bis 2. Oktober könnt ihr euch online anmelden. Nach dem Gottesdienst habt ihr noch die Möglichkeit für ein Segensgebet unter der Kapelle. Und jetzt möchte ich zum Abschluss die evangelisch reformierte Kirche, also die Landeskirchen, die haben aufgerufen für ein Fürbittegebet für Russland, Ukraine. Ich schlage vor, dass wir aufstehen, dass wir zusammen einstehen für den Krieg, der jetzt herrscht, der Unfrieden bringt, der uns beschäftigt. Dass wir da wirklich dürfen, als Geschwister die auch für die Kirchen dort einstehen. Gott vom Leben, wo du die Welt und uns Menschen durch deinen Sohn hast versöhnt. Tut uns echt wirklich die über uns erbarmen. Wir, die einfach immer wieder nichts als Krieg und Tod können verbreiten. Und immer wieder wird die Zivilbevölkerung als Geisel genommen. Und immer wieder wird die Zivilbevölkerung Opfer von Machthunger und von Irrsinn. Tut uns wirklich über uns erbarmen. Tut dein Volk beschützen, wo auch immer dass es sich befindet. Und dass wir wirklich als Kirche dürfen zusammenstehen, dass wir dürfen Gebet bündeln und zu dir bringen. Dass wir wirklich dürfen klar sein, dass der Wahnsinn und die Verblendung dürfen aufhören. Gib uns allen Kraft oder Mut, dass wir nicht Hass und Ungerechtigkeit und Gewalt verbreiten und deren verfallen. Du uns davor bewahren, oberflächlich zu urteilen. Und dass wir dürfen solidarisch miteinander sein, wir dürfen solidarisch mit den Opfern sein. Gib uns doch echt Kraft, in der Wahrheit von deinem Frieden zu leben. Wir bitten dich jetzt für die Menschen in Russland und in der Ukraine, für die Regierungen, für die Gläubigen, für die Kirchen, für die Verantwortlichen dort, für die Religionsgemeinschaften. Du ihre Solidarität und Grossherzigkeit untereinander und ihre Verbundenheit durch dich stärken. Wir bitten dich aber auch für unsere Regierung in Europa und in der ganzen Welt, dass sie alles daran setzen können, dass man den Krieg beenden kann. Du das Band vom Frieden und von der Achtung zwischen den Christinnen und den Christen von unserer Kirche, von uns allen, festigen. Und du uns schützen vor Vorurteilen, Manipulation und Instrumentalisierung. Gib uns deinen Frieden. Gott, wir bitten dich wirklich, dass du dein Volk in der Ukraine und in Russland schützen. Im Namen von Jesus. Amen. Dann tue ich euch noch den Segen weitergeben und wünsche euch einen schönen Sonntag und wir gehen dann ins Abschlusslied. Ich sage aus dem Psalm 20. Der Herr antwortet dir, wenn du in großer Not bist. Der Gott Jakobs schütze dich. Aus seinem Heiligtum auf dem Berg Zion komme er dir zu Hilfe. Er gebe dir, was du dir von Herzen wünschst. Was du dir vorgenommen hast, lass er gelingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Amen.
Segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir.
Thank you.